zusammengesetzt haben und uns über die Predigt und über den Ablauf des Gottesdienstes unterhalten haben, habe ich gefragt, Frank, sinngemäß, Softlan oder Domestos? Also eine Weichspülpredigt, dass es uns gut in den Ohren kribbelt, oder tatsächlich mal so eine Domestos-Lösung, dass mal was freigespült wird, Zugang zum Herzen vielleicht. Wir beide haben uns für Domestos entschieden. Nein, natürlich, der Vorteil eines Predigers, eines Pastors ist einfach, dass er sagen kann, okay, ich tue noch ein bisschen Softlan rein, weil, ich möchte ja gerne mal hier zum Gottesdienst kommen. Spaß beiseite. Wofür setzt du dein Leben ein? Ich nehme an, dass jetzt 99,9%, die wir hier drinnen sitzen, Christen sind. Eigentlich müssten noch 99,9% noch andere Menschen hier drinnen sitzen. Wofür setzt du dein Leben ein? Das ist so die Zeit, die du hast. Das ist so, ich möchte euch ein Stückchen mitnehmen in meine Arbeit hinein, denn ich glaube, gleich dann auch auf die Bibelstelle zu kommen, die nicht auf dem Psalm ist, sondern die ich woanders rausgefischt habe, um mal zu zeigen, wie wichtig es ist, dass was mir von Gott geschenkt ist, nicht das Geld, sondern die Zeit, die ich habe, sinnlos, nicht sinnlos einzusetzen, sondern sinnvoll einzusetzen. Und wir müssen ehrlich sein, gestern waren wir auf einer Hochzeit gewesen. Ich habe die Trauerrede gehalten. Und da saßen Männer im Nadelstreifenanzüge. Das ist noch von gestern, ich bin also nicht schlafen gewesen, ich trage das immer noch so. Nein, Quatsch, habe mich heute Morgen gewaschen, habe die Zähne geputzt, alles ist gut. Ja, ihr könnt auch mich nachher noch umarmen, wenn ihr wollt, also ich rieche nicht. Also, ich weiß ja nicht, wie nach der Predigt aussieht. Ja. Okay, lass mal, man muss auch ein bisschen, wir lachen viel zu wenig im Gottesdienst. Ist euch das mal aufgefallen? Gott ist so freudig, er lacht ja selber über uns. Nicht, er lacht uns nicht aus, sondern er freut sich, wenn er uns sieht. Er hat so viel in uns investiert. Seine Zeit, hat er überhaupt Zeit? Nein, aber er hat seine Liebe in uns investiert. Und das ist gut. Das ist gut und er freut sich, wenn wir lachen. Er freut sich, ja, wenn wir aufstehen und tanzen, auch wenn es mal nicht zumute ist. Lachen, Freude öffnet das Herz. Wovon ist dein Herz voll? Wovon ist dein Herz voll? Wovon dein Herz voll ist, davon schäumt dein Mund über. Es ist einfach so. In Matthäus 6 sagt Jesus, du kannst nur einen Herrn dienen. Nur einen Herrn. Entweder dienst du deine Zeit, um was zu erreichen, um nach vorne zu kommen, oder du dienst mir. Du kannst nicht den Reichtum nachjagen, nicht, das geht nicht. Du musst dich entscheiden, für wen du dienen willst. Und wie oft, ich kenne das selber von mir, und wie oft versuche ich so, ja, auch zu Hochzeiten zu tanzen. Es geht nicht. Wovon ist dein Herz voll? Und diese Frage möchte ich dir heute Morgen stellen. Wovon dein Herz voll ist. Wenn dein Herz voll Sorgen ist, so bitte, bringe die Sorgen, die du hast, vor Gott. Trage sie nicht mit dir rum. Er hört zu. Denn dann kommt er wie ein Domestos. Der Heilige Geist ist wie so ein Domestos. So langsam, aber sicher dringt er durch. Öffne dich einfach. Und wenn du nicht weißt, mit wem du, ihr habt bestimmt Leute, mit denen ihr reden könnt, die euch zuhören. Ihr habt Gemeinde und die ist so wichtig in dieser Welt. Sie ist Ankerpunkt in dieser Welt und sie ist Ankerpunkt für mich und für dich. Deswegen sagt Paulus im Hebräerbrief, dass er das geschrieben hat, versäumt die Zusammenkünfte nicht. Es geht nicht darum, um den Raum voll zu machen, sondern es geht darum, wie im 1. Korinther 12 und in Petrusbrief überall beschrieben wird, den Leib zu fördern und nach vorne zu bringen. Aber es klappt meistens nicht, weil mein Herz voll ist von anderen Dingen. Meine Zeit anders eingeplant ist. Ich mache jetzt seit einigen Jahren, sind dann noch nicht missionarisch unterwegs. Und vor viereinhalb Jahren habe ich in TAF in Essen angefangen zu predigen. Daher kenne ich auch so einige Leute. Man lernt so nach und nach die Leute so ein bisschen kennen. Und ich sagte mal zu Mitarbeitern in einer Gemeinde, die da sind, sagte ich mal, wer ist das eigentlich da? Andreas, vergebene Liebesmühe, hau deine Zeit da nicht rein. Da habe ich also mich gewundert. Da bin ich zu jemand anders. Ja, wer ist das denn da? Andreas, auch das ist vergebene Liebesmühe. Brauchst du nicht, verschenkte Zeit. Tu die Zeit woanders rein. Wer ist das denn da hinten? Andreas, auch das ist vergebene Liebesmühe. Hau da deine Zeit nicht rein. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe tatsächlich meine Zeit da nicht investiert, nämlich nicht in den Leuten, die so negativ waren, die so typisch Sambalats waren. Kennt ihr Sambalats? Kennt ihr die? Ja, aus Nehemia, dieser Typ, der mit Nehemia gelaufen ist, Sambalat, der immer negativ am Reden ist. Brauchst du nicht, lohnt sich nicht, Zeitverschwendung. Ich möchte euch sagen, dass gerade das, wo es angeblich heißt, wo es am wenigsten, wo man sagt, das ist Zeitverschwendung, am besten ist, und da zu investieren. Denn Jesus hat auch in uns investiert, die wir eigentlich Zeitverschwendung sind. Gott hat alles investiert in dich und in mich. Alles investiert. Und was hat er investiert? Was hat er investiert? Leute, sein Sohn. Er hat alles gesetzt. Alles gesetzt. Das hat er investiert. Und das ist so das, was so treibende Feder ist. Bist du bereit, deine Zeit, die du hast, die dir von Gott gegeben ist, nochmal neu zu denken, zu durchdenken und zu sagen, ich will mich einsetzen für das Reich Gottes, denn dafür ist Gemeinde hier auf dieser Erde. Hier zu sein als Reich Gottes. Hier in dieser Welt, in dieser dunklen Welt, Leuchtanker zu sein. Leuchtfeuer zu sein. Willst du eher ein Streichholz sein, alleine irgendwo stehen oder tatsächlich mit einer ganzen Gemeinde, mit vielen Tausenden, Millionen von Christen, wirklich alle Streichhölzer anziehen, da gibt es ein riesiges Feuer. Jesus sagt, was willst du? Jesus treibt es sogar auf der Spitze. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und noch schlimmer ist, wer seine Familie mehr liebt als mich, seine Kinder, seine Freunde, seine Arbeitsstelle, sie mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. So wichtig ist das. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber will Jesus, dass ich meine Familie verlasse? Will er, dass ich alles im Stich lasse, was ich hier mir aufgebaut habe? Ich glaube, dann haben wir was falsch verstanden. Es geht um die Einstellung des Herzens. Nur allein um die Einstellung des Herzens. Jesus sagt im einen Teil, in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch zufallen. Das heißt, wir müssen dann gar nicht erwirtschaften, uns gar nicht dafür zu zerreißen, sondern Gott schenkt uns das. Wie ein Vater sein Kind das schenkt, was er braucht. Das haben wir oft festgestellt. Und ich möchte euch jetzt so ein bisschen weiter erzählen. Ich habe noch ein paar Minuten, habe ich ja noch, Gott sei Dank. Diese vier Personen, von denen die Rede war, wo ich ja keine Zeit investieren sollte, habe ich mir gedacht, und jetzt machst du es extra. Investierst Zeit. Da gab es einen riesigen Aufstand drüber. Ich investiere die Zeit. Ich habe gesagt, okay, ich gehe nicht mehr im Tag, weil ich das Negative nicht mehr hören wollte über die Menschen. Ich baue dort eine neue Gruppe auf. Das ist der Töfte, wovon ich letzte Woche erzählt habe. Wo ich gezielt mit diesen Outlaws der Gesellschaft, gezielt mit diesen Leuten, mit denen man keine Zeit verbringen soll, Zeit verbringen möchte. Und da gab es jemand, der ist heute auch hier, der Hacki, und der Lacher, der rief mich an und sagt, ich bin im Krankenhaus. Ich sage, oh, kann ich dich besuchen? Und er sagte zu mir, Andreas, gerne, bring mir mal ein Päckchen Tabak mit. Und ich weiß, ein Teil, ich war in Köln gewesen, und du hast so ein schwarzer Krause geraucht, so ein schwarzes Zeug, so blöd, ne? Und dann, ja, Andreas, du kannst doch keinen Tabak kaufen. Ich sag, wir kaufen Tabak, der kriegt den Tabak. Dann sind wir durch halb Köln gelaufen und wollten Tabak kaufen. Und keiner dieser Tabakläden hatte diesen Tabak gehabt. Hm, Mist. Ich habe ihn angerufen und sagte, Hacki, kann ich dir auch Schwarzer Krause mitbringen? Ja, wenn es sein muss. Okay, bin dann zum Krankenhaus gefahren und ich weiß auch, ich komme in den Krankenhaus rein, stürme in dieses Krankenhaus rein und stehe unten an der Pforte und sage, ich möchte gerne, ja, wen denn jetzt besuchen? Wie heißt der? Die ist mit Nachnamen. Ja, was ist denn mit dem Mann? Ja, ich sage, der hat Krebs, ist operiert worden. Nö. Ich sage, okay, dann gehst du mal raus. Ich habe das Handy rausgeholt und habe ihn angerufen. Ich sage, Hacki, in welchem Krankenhaus liegst du? Ja, ich liege in der Uniklinik Essen, nicht da, wo du bist. In Elisabeth, ja, ich war in Elisabeth gewesen. Also, wo ist denn das Krankenhaus? Ich denke mir, Scheißzeit, es geht dir die Zeit flöten. Ne? Viel Zeit zu investieren. Und dann bin ich zum Krankenhaus gefahren, hingeeilt und dann kam ich bei Hacki rein im Krankenzimmer. Und dann fragte ich ihn, Hacki, wer kommt dich eigentlich besuchen? Dann sage ich euch was, das habe ich gar nicht gesagt, glaube ich nicht, aber Hacki erzählt mir, dass ich das gesagt habe. Sagt er, eigentlich niemand. Und sagt er, ab heute, sage ich zu ihm, bist du nicht mehr alleine. Oh. Was man sagt, soll man ja eigentlich halten. Man sagt öfter schneller was man nachher bereut. Aber das habe ich nicht bereut, hatte ich nicht. Eigentlich ein Zentimeter, versteht das jetzt nicht falsch. Ne? Aber tatsächlich ist, ich merkte in dem ersten Gespräch, was wir beide hatten, dass dieser Mann Sehnsucht hat. Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Freundschaft, nach Konstanz, nach Führung. Und da habe ich gemerkt, wow, nicht eine Minute schon am ersten Tag, die ersten zwei Minuten, wir kannten uns davon sehen. Nicht eine, zwei Minuten waren irgendwie daneben, sondern sie hat sich wirklich gelohnt, diese Zeit. Und Hacki und ich haben dann einen tiefen Kontakt und eine gute Freundschaft aufgebaut zueinander. Und dann weiß ich noch, wir haben viel Zeit investiert. Und die Leute gesagt, Andi, lass das sein. Wirklich, der will ich nur ausnehmen, wie eine Weihnachtsgans. Andreas dies, Andreas das, und das kam von Leuten, die Christen waren. Das war echt geschockt. Da war ich geschockt. Ne? Da sind wir auch alle geschockt, ne? So ein bisschen. Ne? Da aus dem Mund von Christen zu hören. Und dann sind wir nach Schweden geflogen, Tanja und ich. Da waren wir in Schweden, in Stockholm. Wir haben mal ein bisschen Mist gebaut. Rebecca hat mal wieder Mist gebaut. Ich musste sie von der Polizeiwache abholen. Nein, natürlich nicht. Nein, das ist Spaß. Wir waren in Stockholm, in der Altstadt, in der Gamblas. Und dann bekam ich einen Anruf. Und weil ich eine Taufgruppe habe mit drei Täuflingen. Und dann rief er mich an und ich habe ihm geschrieben, du kannst ja gerne mal an so einem Taufunterricht mal teilnehmen, kannst du mal reinhören. Und dann sagte er mir, als ich in Stockholm mitten an so einem Marinahafen stand, ich möchte mich taufen lassen. So, Hacki, jetzt kommst du mal nach vorne. Mal ein Zeugnis hören von Hacki. Also wenn du stehen kannst, fang dir einen Hocker holen am besten. Ja. Also vorab, also Hacki ist krebskrank, ist Krebspatient und hat auch die Beine sind zu dicht bei dir. Ne? Also Hacki kann nicht stehen, also wenn er gleich umfällt, lass mal liegen. Spaß zur Seite jetzt. Hacki, erzähl doch mal einfach ein Stückchen von dir. Ich habe dir was aufgeschrieben gehabt, du warst so ein bisschen so ein Ablauf. Erzähl bitte nur das, was du wirklich erzählen willst. Du hast ungefähr 10 Minuten Zeit. Weil ich ja noch irgendwie noch zum Abschluss kommen muss. Also wir können sonst stundenlang reden darüber. Und einfach mal, erzähl mal so einen Schwank aus deiner Jugend erstmal.
Ja, meine Jugend. Hört man mich? Meine Jugend verlief eigentlich ganz gut, meine Kindheit eigentlich weniger. Geliebt gefühlt habe ich mich eigentlich nie so wirklich. Mein Vater wollte mich vom Balkon schmeißen, als ich 2 Jahre alt war. Und ich weiß nicht, habe natürlich immer irgendwo Liebe gesucht, die ich von meinem Vater nicht bekommen habe. Und meine Jugend, die habe ich eigentlich weitgehend allein verbracht. Ich habe mich selbst erzogen quasi. Und bin so durchs Leben gegangen, früh gearbeitet, viel gearbeitet. Ja, ich kann mich eigentlich an keine schöne oder eine lustige Begebenheit mit meinen Eltern erinnern. Bis auf einmal waren wir auf der Kirmes. Mein Vater war schwerer Alkoholiker. Kirmes war schön, die Zigarre, die er mir aufs Bein gedrückt hat, war weniger schön. Und ja, einmal Drachen steigen lassen, Drachen weggeflogen, ich war schuld. Das war so meine Jugendzeit.
Du bist ja nicht immer jung geblieben, sondern du wurdest ja auch älter, ne? Ich sag mal, wie sah denn aus, du bist ja eigentlich aus dem Finanzwesen. Sag doch mal, wie das eigentlich so gekommen ist. Du warst ja eigentlich gut drauf und bist eigentlich mega tief abgestürzt. Und jetzt gehen wir, glaube ich, so ein bisschen ins Eingemachte. Ich meine, hau ruhig raus, du kannst auch ruhig Scheiße sagen, das ist hier egal, das ist ein Ruhrpott. Wenn einige unruhig, das ich gesagt habe. Okay, aber ich sag mal, mach mal.
Ja, ich habe eigentlich immer schon verkauft. Meine Stimme war mein Kapital. Mit 18 habe ich angefangen bei Vorwerk. Schwere Schule, aber wenn man den verkaufen kann, dann kann ich alles verkaufen. Dann habe ich Versicherungskaufmann gemacht, ohne einer zu sein. Und habe dann irgendwann quer eingeschult, also habe mich schulen lassen an der Düsseldorfer Börse, war Finanz- und Börsenberater. Ja, ich habe einige Menschen reich gemacht, aber auch viele in den Ruin getrieben. Und irgendwann kann ich das, weiß ich nicht, mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ich hatte einen Patienten, der hing an der Dialyse, seine Frau war auch krank. Der hat mir 3,5 Millionen D-Mark anvertraut, die ich ja, zunichte gemacht habe. Und der Mann hat für seine Frau das Kapital vermehren wollen, um Rücklagen zu haben. Ja, dann habe ich das aufgehört. Ich war irgendwie auch durch. 15 Jahre Börse sind hart und hatte so eine Art Burnout. Hab angefangen zu trinken, um irgendwas zu kompensieren. Hab gespielt, war spielsüchtig. Und ja, Gott war eigentlich in weiter Ferne. Ich kannte den zwar. Aber ich habe gedacht, ach, der kann mit dir sowieso nichts anfangen. Du kriegst halt eh nicht hin und der liebt dich eh nicht. Und ich wusste, der war da. Mein Vater wollte Priester werden. Hat meine Mutter verflucht, dass sie ihm in die Quere kam. War katholisch. Und hat uns eigentlich immer die Schuld gegeben, dass aus ihm kein Priester geworden ist. Ich war im Internat ein Jahr. Oder anderthalb, im katholischen Internat und habe da mitbekommen, wie die Priester manchmal ticken können. Da wurden kleine Jungs angefasst, ich war im Jungeninternat. Damit kam ich gar nicht klar und habe gedacht, scheiß Glaube, scheiß Kirche. Ja, der Mann wurde dann versetzt von einem Jungeninternat in ein Mädcheninternat. Macht natürlich viel Sinn. Und es wurde kein großes Aufhebens gemacht, das wurde einfach totgeschwiegen, wie die katholische Kirche manchmal so tickt. Ja, dann habe ich mir gedacht, meine Güte, irgendwie ist sein Leben weg, futsch. Hast irgendwie nur Scheiße gebaut, hast alles an die Wand gefahren, hat Beziehungen zerstört, hat mich zerstört, also selbstzerstörerisch. Und dann bekam ich Krebs zum ersten Mal. Da war ich 40. Und ja, da habe ich schon gedacht, meine Güte, hast die Operation gut überstanden. Mir ging es auch gut, brauchte keine Chemo. Und habe so in den Tag hineingelebt, habe so weitergemacht. Habe natürlich auch weiter getrunken und auch weiter gezockt. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann halt nicht weitergehen. Da kriegte ich nämlich zum zweiten Mal Krebs. Da hat man mir die Prognose gegeben, ja, künstlicher Ausgang muss sein. Kann man nicht drum rum. Ich wollte das mit aller Macht vermeiden, weil es eigentlich kein Leben, kein schönes, mit so einem künstlichen Ausgang oder wie auch immer. Und ich habe gebetet, dass ich keinen bekomme. Als ich wach wurde, hatte ich keinen. Und habe gedacht, meine Güte, der hatte ich gehört. Der hatte ich echt gehört. Ja, und dann kam der Andreas zu Besuch und meinte, ab jetzt bist du nicht mehr allein. Und er hat das mit so einer Bestimmtheit gesagt, ich habe dem das sofort geglaubt. Und habe gedacht, super, geil. der Mann, der hat's drauf. Ich habe dem sofort vertraut, ja, wie noch keinem, also wie selten jemandem. Und hab gedacht, der liebt dich doch. Ja.
Wie war denn so dein Punkt, wo du gesagt hast, so, ich möchte das jetzt riskieren. Was war der auslösende Punkt? Wo du gesagt hast, jo, okay, Jesus, ich vertraue dir. Ich weiß, dass dein Vertrauen ja massiv ja, missbraucht worden ist. Als Kind hast du ja jetzt gerade erzählt. Aber ich glaube, dass die Leute wissen sollten, weißt du, wir Christen leben manchmal in so eine Blase. Wir verstehen das manchmal nicht, wie kommen Menschen eigentlich zu Jesus im Grunde genommen. Wir haben alle mal bekehrt, ja, wir haben alle mal ja gesagt zu Jesus, aber so manchmal ist er verloren gegangen. Oder manchmal denken wir, es muss eine bestimmte Richtung haben. Obwohl es ja heute, ich glaube, anders ist. Wie hast du ja gesagt zu Jesus?
Ja, es war bei einer Bibelstunde und da hatte Andreas eine Predigt gehalten, so eine kurze, und er hat zwei, drei Sätze gesagt, die mich voll getriggert haben, und ich hab gedacht, da berührt dich einer, und ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Ich weiß gar nicht warum, er hat nicht viel gesagt und auch nichts Schlimmes. Aber ich habe gedacht, da ist er, ja. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt ziehen wir das durch. Ja, jetzt ganz oder gar nicht.
Also ganz oder gar nicht soll heißen, er hat sein Leben Jesus gegeben. Also das ist die Sprache bei uns. Ich denke so oft an den Tschecherer vom Kreuz. Als er da hang, hat er auch nur gesagt, Herr, gedenke, wenn du in dein Reich kommst. Was die Leute lernen ist, wie gehe ich in der Bibel um? Wir haben die ganze Zeit, wir haben zurzeit zwei Bibelkurse. Und der dritte steht an, in der Nachfolge leben mit Jesus, also auch Zeit ansetzen für Jesus. Und tatsächlich ist es so, dass wir den Leuten versuchen, anhand der Bibel, anhand des Wortes Gottes, ihr Leben so auszuleben, dass es passt. Das heißt also nicht das Wort so verdrehen, dass es zu ihrer Lebensaussage passt, sondern dass sie ihr Leben nach der Bibel ausrichten. Das ist manchmal ein ganz schön hartes Stück, wenn man so denkt, wenn man miteinander arbeitet. Manchmal denkt man, oh, endlich hat man das so ein bisschen in der Reihe gekriegt mit den Leuten, und dann kriegt man einen Anruf, wir haben es mal wieder gekloppt, ja, oder keine Ahnung. Und dann hängst du ja wieder dran, oh, bitte nicht, ja, okay, aber dann geht's weiter. Es ist nicht vergebene Liebesmühe. Die gleiche Geschichte könnte der Rainer erzählen, er lässt sich auch taufen, die Biene, dann der Gießbär, den ihr alle kennt. Gott tut riesige Wunder, dass wenn wir anfangen, Gott kann auch so Wunder tun, versteht er nicht falsch. Gott braucht uns nicht, aber Gott möchte uns gebrauchen für sein Reich. Ja, Gott braucht uns nicht, um sein Reich zu bauen. Ja, ist ja. Aber Gott möchte uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Und wenn wir bereit sind, Zeit, die wir haben, zu investieren, richtig zu investieren, drüber nachzudenken, werden wir Wunder erleben. Tatsächlich. Marki hat nie einer gesagt, der doch nicht. Ja, Marki, kannst du dich setzen. Ja? Mal Applaus, kommt mal los. Ach Leute, das ist einfach toll. Wenn man Zeit für Gott investiert, dann passiert es automatisch, dass Gott für uns sorgt, für seine Gemeinde, für jeden Einzelnen sorgt. Das hat er versprochen. Er will nicht sagen, löst euer Gehirn in der Mitte auf, das meinte ich nicht damit. Sondern tatsächlich, wenn wir ihn wirklich mit einschweißen in unserem Leben. Ich habe gestern eine Hochzeit gehabt, ich habe geheiratet. Ich würde dich immer wieder heiraten. Was lachst du denn so? Wir haben gestern eine Hochzeit gehabt, wirklich, da saßen Leute, viele Leute da am Nadelstreifen, wirklich, wo man merkte und wussten auch, dass sie Menschen waren, die viel Geld verdient haben. Und große Thema war gewesen, Geld. Und ich durfte, weil ich den Jungen, der mich angerufen hatte, ob ich ihn verheiraten würde wollen, da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, also vor 9 Monaten war das. Da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, ich würde dich gerne verheiraten, aber denke, ich rede über Gott. Da kommst du nicht drum rum. Such dir das aus. Und er sagte zu mir, Andreas, gerne. Und ich sagte, okay, super. Dann treffen wir uns. Wir haben uns hier in der Küche getroffen, mit seiner Frau, mit der Sabrina, war der erste Date, und ich konnte so ein bisschen von mir und von meinem Glauben erzählen. Nichts großartig Theologisches, ne, in der Bibel steht, sondern tatsächlich, wer ist Andreas? Jetzt kommt wieder, jetzt redet er nur von sich. Ja, von wem soll ich denn sonst reden? Ja, außer nur von mir. Weil ich erlebe mit Jesus. Das ist für die Leute wichtig. Was erlebst du mit Jesus? So, auf jeden Fall standen wir da, dann waren wir am Reden. Ich erzähle so, wie wunderbar Jesus ist, dass er mich im Knast begleitet hat, im Knast gesessen habe, dass er mich durch die Drogenzeit, durch die Alkoholzeit gebracht hat, dass er mich 15 Jahre lang bewahrt hat, Herr, dass ich keinen Scheiß gebaut habe in meiner Ehe. Und all den drum und dran. Das war, wow, und die Gucken waren ganz, und dann guckte der Thorsten mich an und sagte, ist dann doch was Wahres da dran? Oh ja, sage ich. Und dann durften Tanja und ich ihn und Sabrina 9 Monate begleiten. Wir haben uns immer einmal die Woche getroffen, immer zu donnerstags. Und immer wieder haben wir so ein bisschen von, nicht aufdringlich gewirkt, aber von denen kamen nachher die Fragen automatisch auf. Und dann sagte er mal zu mir, Andreas, ich glaube ja an Jesus. So, oh. Ich sage, und? Sagte er, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Und dann habe ich gesagt, was hat Jesus jetzt mit der Kirche zu tun? Und mit deinem Leben? Da kann man am Stocken. Wie? Ich sage, warum bist du denn ausgetreten? Weil die Kirche, so wie er sie kennt, nicht lebensnah ist. Nicht am Menschen dran. Nicht geht hin, sondern lasst es kommen. Wenn wir wollen, kommt ihr schon zu uns. Nein, geht hin, sagt Jesus. Und das ist so, dass wir hingehen. Wir müssen hingehen zu den Leuten. Mit den Leuten kommunizieren, mit den Leuten Gesellschaft haben, Spaß haben, eine Zeit lang verbringen. Und dann merken die auch an uns, wie Paulus sagt, dass wir ein Brief Christi sind in dieser Welt. Nicht geschrieben mit Tinte, sondern mit Blut. Für jeden lesbar. Und meine Frage an dich selber ist jetzt heute, bist du lesbar für Menschen? Ich rede hier nicht vom Perfektionismus. Aber tatsächlich, hast du deine Lebenszeit Jesus verschrieben? Wir haben gerade ein Lied gesungen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Sag mal ehrlich, glaubst du das? Wir stöhnen, dass unsere Gemeinden Lehrer werden. Aber Gott hat uns eine Powerkraft gegeben, die unbezwingbar ist, nämlich den Heiligen Geist. Und Jesus sagt, hebt mal eure Augen auf. Hebt mal eure Augen auf. Die Felder sind weiß. Und wenn Felder weiß sind, dann sind die überreif zur Ernte. Und dann sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er sende Arbeiter. Damit meint er dich und mich. Wie setzt du deine Zeit ein? Die Geschichte geht weiter mit den Thorsten und dann haben wir den letzten, jetzt gestern war so Abschluss, wir durften dann an der Hochzeit dran teilnehmen, ich durfte dann die Hochzeit crashen, also ich durfte die Trauerrede halten und dann habe ich auch dann über Jesus geredet. Über Gott geredet. Und nachher mit den Ringen habe ich erzählt, als sie die Ringe dran stolten, sage ich, pass auf, wenn ihr diese Ringe dran habt, zieht die nicht ab. Nur wenn ihr müsst, wenn ihr schwer arbeitet oder wenn ihr mit Zement arbeitet oder das, was eure Finger kaputt macht, dann zieht diesen Ring ab. Aber wenn ihr den Ring nicht abzieht und ihn mal nach Jahren mal abzieht, was seht ihr denn dann da? Was seht ihr, wenn ihr den Ring abzieht? Wenn ihr ihn jahrelang getragen habt? Kommt, Leute! Ein weißen Ring, der unten drunter ist. Ein Ring, der sich eingefräst hat in der Haut. Und so möchte ich Gott sein, so möchte Jesus sein. Er möchte sich einfräsen in dein Leben. Aber wenn wir ihn behandeln wie so einen abgestreiften Ring, immer wieder ablegen, ne? Ich gehe heute in die Disco, Ring an der Seite, tschüss, geh feiern. Gibt es ja so Männer, die gerne, dann gehen sie in den Puff, ja, dann bitte mal einen Ring an der Seite legen. Ja, so dass die lieben Frauen in der Diskothek so, dass sie nicht merken, Entschuldigung, dass ich so hart rede, aber ist so. Ja, wollen wir nochmal keine Ausreden suchen. Oder viele andere Dinge. Wir suchen Ausreden in unser Leben. Ja, aber Jesus will tatsächlich ein Ring sein in unser Leben. Er will Abdrücke in unser Leben sein. Er will lesbar sein in unser Leben. Und dafür muss ich Zeit investieren. Baust du Jesus um dein Leben auf? Baust du Jesus um dein Leben auf? Oder baust du dein Leben um Jesus auf? Das ist die Frage. Sieht fast gleich aus, aber sind riesige Kilometer Unterschiede. Denn wenn ich Jesus um mein Leben aufbaue, kann ich ihn hinschieben, wo ich will. Ja, heute Jesus nicht. Ich baue mir Jesus anders. Ne? So Baukasten-Jesus-Prinzip. Ne? Oh, das ist toll. Ich baue mir meinen Gott so, wie er mir gefällt. Punkt. Nein, aber wenn du anfängst, dein Leben um Jesus aufzubauen, dann kannst du das nicht mehr verschieben. Dann hast du eine Konstante, die konstant ist. Dann hast du etwas, der nicht wankelmütig ist. Dann hast du jemanden, wo du dich ausrichten kannst. Das ist Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und das in einer Zeit, wo wir in einer multikulturellen, religiösen Zeit leben. Und da sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das zu vertreten in einer Welt, die so gottfern ist, ist schon der Hammer. Aber es lohnt sich, die Zeit zu investieren. Ich möchte euch jetzt noch einen Bibeltext vorlesen. Der gibt eigentlich das wieder, der ist von Tanja und von mir. Der Familientext. Den Text finden wir in Matthäus 6, ab Vers 25. Da sagt Jesus, da redet er, die Überschrift heißt also Warnung vor Habsucht und irdischen Sorgen. Ich lese einfach ein bisschen mehr durch. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da, wo deine Zeit ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe ist des Leibes, ist das Auge. Und wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn aber das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß ist dann erst die Finsternis? Das ist dieses Rumgeteile, ne? Einmal so, das Rumgezwitsche. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder wird den einen anhangen und den anderen verachten. Er könnte nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel im Himmel, dass sie nicht sehen und doch ernten und nicht in den Scheunen sammeln und doch ernährt sie Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Und warum seid ihr um Kleider besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies wird euch hinzugefügt werden. Seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat sein Übel genug. Hier geht es einfach darum, was ist dein Ziel? Was willst du? Wenn du dich um deine Sorgen kümmerst, um dein Leben sorgst, wird es dein erstes Ziel sein, dich darum zu kümmern. Gott rutscht nach hinten. Umgekehrt zu sehen, ist einfach Gott sich anzuvertrauen, sagen, ich habe Not. Wird Gott dafür sorgen. Letzte Woche habe ich euch ja gefragt, wie eine Waschmaschine. Ich habe nicht nur eine bekommen, ich habe zwei bekommen. Um das mal zu sagen. Da waren Geschwister dabei, die kamen vorbei und stoppten mir Geld in der Tasche rein. Das Geld konnte ich meinen anderen Geschwistern helfen. Die Waschmaschine, die ich bekommen habe von einer Familie, die ist so toll, ja. Die ist so toll, die hat sogar einen eingebauten Trockner. Wow. Und diese Frau war so dankbar dafür, dass sie das bekommen hat. Ja, weil die ist körperlich behindert, die ist stark eingeschränkt. Sehr, sehr stark eingeschränkt. So, die braucht die Wäsche nicht mehr aufzuhängen, sondern tatsächlich, hey, sie kommt trocken raus. Ja? Und vielleicht sorgt da Gott noch dafür, dass irgendwo noch so ein Bügler kommt vom Himmel oder so, keine Ahnung, die Wäsche noch bügelt. Aber Tatsache. Und jetzt habe ich dann von der Schwester aus der Gemeinde hier von der FEG einen Anruf bekommen und die sagte zu mir: Hey du, ich habe auch noch eine Waschmaschine. Toll, denn ich brauche diese Waschmaschine, weil ein anderer nämlich die Waschmaschine braucht. Wisst ihr, das ist Gott. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere würde ich hinzufügen. Zur Hochzeit zu kommen. Nochmal ganz kurz, dann höre ich auf. Da saßen Männer in Nadelstreifenanzüge, wo alles ausgerichtet war, die ganzen Gespräche nach Geld, 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 Haus, Boot, Geliebte. Tatsächlich. Und ich durfte nachher unser Projekt in Essen vorstellen und man hatte den Leuten im Gesicht gucken können, dass sie gesagt haben, sind die noch selbst schuld, dass die da sind? Sagte sogar, glaube ich, einer, ne? Sind die noch selbst schuld, dass die da sind? Stimmt überhaupt gar nicht. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Da ist mir echt der Kragen geplatzt. Und da habe ich erzählt, wisst ihr, ihr lieben Leute, auch für uns, wir leben ja in einem High-Fire-System. Das heißt also, bringst du Leistung, bist du was. Brich diese Leistung ein, bist du weg. Ist das so, oder? Eine Zeit lang geht das noch, gut, ich so als Kommunalbeamter, da geht das noch, ist alles in Ordnung, ja. Mein Arbeitgeber sagt, mach krank, weg. Aber in der freien Wirtschaft ist das sehr kriminell. Ja, gerade so ein Versicherungswesen, sag ich mal, oder eben, wo man mit Geld arbeitet, wo man keine Abschlüsse mehr macht, ist das nun so, dass du Abschlüsse machst, dann bist du wer. Dann kriegst du Provision. Machst du eine Zeit lang keine Abschlüsse mehr, kriegst du erstmal nur eine kleine Abmahnung vorweg. Und wenn du dann immer noch keine Abschlüsse machst, dann wirst du gebeten, die Firma zu verlassen. So, und dann gehst du zum Arbeitsamt, dann kriegst du ein Jahr dein Arbeitslosengeld. Nach diesem ein Jahr Arbeitslosengeld, habe ich zu denen gesagt, kriegst du Hartz IV. Und nach diesem Hartz IV, wenn du einmal missbaut in diesem Hartz IV, wenn ihr einen Termin nicht wahrnimmt, dann landet ihr bei mir. So sieht es aus. Nichts ist gesichert in unserem Leben. Nichts ist gesichert. Das Einzige, was konstant und sicher ist, ist unser Herr Jesus. Wisst ihr, was Gott nicht kann? Komm, was kann Gott nicht? Lügen kann er auch nicht. Sich untreu werden. Das geht nicht. Gott kann sich nicht untreu werden. Und er sagt zu mir, ich bin dir treu. Auch wenn du untreu bist, bin ich dir treu. Niemand kann dich aus meiner Hand rauben. Nobody. Keiner kann dich aus meiner Hand rauben. In Römer 8 steht das, ne? Haben wir ja durchgearbeitet. In Römer 8. Niemand. Egal, was du tust. Dich kann keiner aus meiner Hand rauben. Was für eine billige Liebe wäre es. Und das ist das, den Menschen zu vermitteln, dass Gott sie liebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn nicht in der Welt gesandt, dass die Welt durch ihn gerichtet wird, sondern dass die Welt lebt. Und wir benehmen uns manchmal wie Richter. Und das schreckt die Leute ab. Tatsächlich. Volk Israel, und jetzt zum Abschluss für uns als Segen mitzunehmen vielleicht. Volk Israel sitzt 40 Jahre oder 38 Jahre in Kadesh Barnea, in der Wüste. 2 Jahre sind sie gewandert, 38 Jahre gelebt in Kadesh Barnea. Und nun sagt Gott zu Mose, zu Mosche, pass auf, schick mir 12 Kundschafter aus. Diese 12 Kundschafter, drüben ist Kana, die sollen da rüber und sollen mal gucken, was da läuft. Ja? Ein Landeinnahme sollte. Ich hatte kurz vor der Landnahme. Und dann gingen diese 12 los und kamen nachher wieder, ganz kurz noch erzählt, kamen wieder. Die 10 sagten, bloß nicht machbar. Zeitinvestition gleich null. Da laufen Riesen rum. Die hauen uns die Mütze ein. Ja, da gibt es befestigte Städte, da kommen wir nicht ran. Ja, alles Mist, alles Blödsinn. Ja, bloß keine Zeit. Wir machen uns hier breit in Kadesh Barnea. So, war ja eine Oase, da haben die 38 Jahre gelebt, da haben sie auch eine Hütte gebaut, auch Kinder geboren. Und dann sagt Josa und Kaleb, nö, so ist das nicht. Mit Gott können wir diese befestigten Städte einnehmen, können wir diese Riesen schlagen, mit Gott können wir sein Reich bauen in das gelobte Land. Und oft denke ich so, wir sind diese 10, statt Josa und Kaleb. Gott hat uns in diese Welt gesetzt, um Menschen zu fischen. Und nicht, um uns einzuigeln wie Hasen. Und mit das zufrieden zu sein, was wir haben. Das ist alles vergänglich. Danke, Frank, dass du so am Anfang gebraucht hast. Es ist alles vergänglich. Ich möchte euch Mut machen, eure Zeiten neu zu orientieren, neu einzusetzen, neu zu schrauben. Lebt euren Glauben. Und Menschen werden angesprochen. Menschen kommen zum Glauben. Glaubt mir. Und wenn ihr glaubt, Jesus. Es ist so. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Veränderung des Zeitalters. Geht nun hin, mache zu Jüngern alle Nationen. Lehrt sie, was ich euch befohlen habe. Und taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.